Herzlich willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 13. Verkehrsunfälle. Was tun, wenn's kracht? Mein Name ist Georg Wohleben und heute beschäftigen wir uns mit dem richtigen Verhalten am Unfallort bei Verkehrsunfällen. Mit Methoden der Schadensberechnung, mit Mietwagenkosten und Nutzungsausfallentschädigung sowie mit der Frage, was tun im Falle einer Körperverletzung durch einen Verkehrsunfall. Und ganz zum Schluss gibt es dann wieder einen der Fälle, die das Leben schreibt. Heute die Schwiegertochter und die falschen Zähne. Eines der besten Mittel gegen das Altwerden ist das Dösen am Steuer eines fahrenden Autos. Juan Manuel Fangio, fünfmaliger Formel-1-Weltmeister. Die Stimmung im Lande steigt, das Wetter wird besser, der Sommer naht. Und wir treffen uns heute im Podcast-Studio mit dem Fachanwalt für Verkehrsrecht Oleg Trusow zum Thema Verkehrsunfälle, was tun, wenn's kracht. Hallo Oleg.
Hallo Georg, schön wieder hier zu sein.
Ja, freut mich auch. Oleg, wir haben ja heute ein Thema, das jeden in der einen oder anderen Art immer mal wieder beschäftigt, auch wenn es nicht so sein sollte, Verkehrsunfall. Fangen wir direkt mal an mit der Praxis. Ich habe einen Verkehrsunfall, was sollte ich machen in der konkreten Situation?
Ja, Georg, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Also unmittelbar nach einem Verkehrsunfall ist man typischerweise natürlich auch unter Schock und weiß nicht so richtig mit der Situation umzugehen. Deshalb als allererstes Ruhe bewahren. Ein-, zweimal tief durchatmen und sich erstmal einen Überblick über die Situation verschaffen, bevor man dann die typischen Maßnahmen ergreift, also beispielsweise die Unfallstelle erstmal absichern, zu schauen, ob es irgendwelche Verletzten gibt, gegebenenfalls erste Hilfe einleiten oder einen Notruf absetzen. Das sind die wichtigsten Maßnahmen, die man direkt ergreift, um im Anschluss danach zu schauen, mit wem hat man es überhaupt zu tun. Ja, weil da geht es natürlich darum, dass man sich da auch erstmal eine Gewissheit darüber verschafft, wer ist eigentlich Unfallbeteiligter an so einem Verkehrsunfall. Und dazu gehört beispielsweise auch die Abfrage von Kontaktdaten, also zu Person, wer war der Fahrer. Gerne kann man sich doch einen Fahrzeugschein vorlegen lassen, aber auch zu dem Fahrzeug selbst. Denn nicht selten hat man vielleicht auch ein Fahrzeug, was aus dem Ausland herkommt, mit einem unbekannten Kennzeichen. Also da sollte man schon akribisch das Ganze erfassen, damit man nachher da keine Probleme hat.
Okay, und was hältst du von der Idee, die Polizei zu rufen? Sollte man das immer machen, nur in bestimmten Fällen?
Ja, also da gibt es im Ergebnis, je nachdem, wen man fragt, keine pauschale richtige Antwort. Würde man die Polizei fragen, hätte man vielleicht bei dem einen oder anderen Polizisten die Antwort, nein, bei einem kleinen Blechschaden braucht man die Polizei nicht zu informieren. Ich persönlich rate da einfach stets, die Polizei zu informieren. Und wenn die dann tatsächlich aufgrund von irgendwelchen anderen Ereignissen nicht in der Lage ist, den Unfall aufzunehmen, weil es beispielsweise ein kleiner Blechschaden ist, dann ist es vielleicht so, dann ist es auch in Ordnung. Aber es ist besser, die Polizei zu informieren, als wie wenn man dann später Probleme hat, beispielsweise auch bei einem Schaden, der über die Kaskoversicherung reguliert werden muss.
Warum ist das besonders interessant?
Ja, bei der Kaskoversicherung ist es so, da sind zwar meistens Fälle, wo jetzt keine anderen beteiligten Verkehrsteilnehmer eine Rolle spielen, wenn man beispielsweise mit einem Mietwagen unterwegs ist und einen Verkehrsunfall baut, dann sehen die Versicherungsbedingungen der Kaskoversicherung vor, im Übrigen auch die Mietverträge der Vermietungsgesellschaften, dass man unverzüglich nach dem Unfall die Polizei hinzuziehen soll. Das hat den Hintergrund, dass die Versicherung sich dann auch ein Bild darüber machen will und kann, ob der Fahrer tatsächlich überhaupt fahrtüchtig war. Also beispielsweise, ob er ohne Alkohol gefahren ist oder ohne Drogeneinfluss. Denn in einem solchen Fall würde er den Haftungsausschluss greifen und man würde auf den Kosten sitzen bleiben.
Wie ist das, wenn ich das dann in der ganzen Aufregung vor Ort vergesse und dann einfach weiterfahre dann und dann zu Hause mich hinsetze und den Schaden entsprechend melde?
Ja, da muss man tatsächlich aufpassen. Also die Karenzzeit, die ist jetzt hier nicht, dass man sagen kann, ich warte jetzt mal 24 Stunden und melde mich dann bei der Versicherung beziehungsweise dann bei der Polizei. Das kann schon zu lange sein. Also da gibt es tatsächlich auch Entscheidungen, die genau diese Situation betreffen. Und die Kaskoversicherung, die trägt natürlich vor, nach 24 Stunden kann kein Mensch mehr nachvollziehen, ob derjenige fahrtüchtig war in der Unfallsituation oder nicht.
Und das heißt so in etwa zeitliche Grenzen, wo man sagt, spätestens dann muss man es gemeldet haben, gibt es das? Oder sagst du einfach, da wollen wir uns gar nicht drauf einlassen, direkt melden bei der Polizei?
Ja, letzteres. Im Zweifel wird man dann immer in die Bredouille kommen und argumentieren müssen. Also ich würde auf Nummer sicher gehen und immer die Polizei informieren.
Gut, aber jetzt haben wir folgende Situation. Ich bin mir dessen bewusst, Ich rufe bei der Polizei an, weil ich weiß, hier ist eine Kaskoversicherung im Spiel, egal ob Mietwagen oder eigenes Fahrzeug mit Kaskoversicherung. Und der Polizeibeamte am Telefon teilt mir mit, nee, für so eine Sache kommen die nicht raus. Was mache ich denn dann?
Dann würde ich das so entsprechend notieren, den Namen des Polizeibeamten notieren, und das wird ja auch registriert und dokumentiert bei der Polizei, wenn Anfragen oder Telefoneingänge kommen.
Okay, also vom Polizeibeamten dann gerade den Namen geben lassen, weil man sagt, hier, ich brauche das für die Versicherung, ne? Und dann ist es gut. Okay, super. Kommen wir zu unserer Berufsgruppe, Oleg. Wie sieht's aus? Rechtsanwalt einschalten beim Verkehrsunfall mit Schaden, ja oder nein?
Ja, wie zu erwarten ist die Antwort natürlich ja, Rechtsanwalt einschalten. Jetzt kann man natürlich sagen, muss er ja so sagen. Aber wie wir dann im Laufe des Podcasts feststellen werden, ist das Ganze tatsächlich nicht ganz so easy, wie man es auf den ersten Blick vielleicht meint. Außerdem ist es ja auch so, dass die Anwaltskosten von der gegnerischen Versicherung genauso wie der Sachschaden an sich übernommen werden. Dies hängt natürlich dann auch von der Haftungsquote ab, aber auch da ist es sicherlich sinnvoll zu wissen, wo man steht und inwieweit man hier Ansprüche entweder vollständig oder auch nur teilweise durchsetzen kann.
Okay, das heißt dann aber, wenn ganz klar ist, ich habe es komplett allein verschuldet, dann muss man den Anwalt nicht einschalten ohne weiteres, es sei denn, es gibt dann Schwierigkeiten mit der Polizei oder mit der Versicherung. Aber immer, wenn im Raum steht, dass der Schaden ganz oder teilweise vom Unfallgegner zu tragen ist, dann geht der Griff zum Telefonhörer und der Anwalt wird angerufen, richtig?
Ja, genau. Und man muss sich auch noch eins vergegenwärtigen. Auf der Gegenseite, ja, wenn der Schaden über die Haftpflichtversicherung des Unfallgegners reguliert wird, da sitzen Sachbearbeiter, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Die sind darauf geschult und die wissen ganz genau, zum einen, wie die Rechtsprechungssituation ausschaut und zum anderen, welche Schadenspositionen gezahlt werden müssen. Der Geschädigte in der Regel als Laie, der kann das gar nicht überblicken, sodass dann dort in diesem Bereich ganz häufig Kürzungen vorgenommen werden, was dann wiederum zur Folge hat, dass der Geschädigte sich dann im Nachgang vielleicht an seinen Anwalt wendet, der dann wiederum sagt, naja, wärst du von Anfang an zu mir gekommen, hätte ich dir helfen können. Jetzt ist es deutlich schwieriger, weil dann bestimmte Maßnahmen ergriffen worden sind, die man so hätte nicht ergreifen müssen.
Ja, okay. Und ich habe auch mitbekommen, interessiert mich, ob das so stimmt, dass die Versicherer, also dann die potenziellen Versicherer des Unfallgegners, dass die ein ganz starkes Interesse daran haben, praktisch an Anwälten vorbei sofort zum Unfallopfer zu kommen, um die Sachen schnell und möglichst günstig zu regulieren. Und dass es sogar so weit gegangen ist, dass es aber wirklich als Frage, dass Versicherer, entweder der Verband der Versicherer oder einige Versicherer sogar die Notrufsäulen, das Netz an den Autobahnen gekauft haben. Ist da was dran?
Ja, genau. Also tatsächlich sind die Versicherer sehr bemüht, dass man den Geschädigten möglichst abgreift, bevor er zum Anwalt geht, aber auch, und das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt, zu dem kommen wir gleich, zu dem Sachverständigen geht. Denn natürlich haben die Versicherer alle Rahmenverträge mit ihren Sachverständigen, die immer wieder von den Versicherern bedient werden mit Aufträgen. Und da können die ganz andere Bedingungen im Prinzip mit denen verhandeln, sodass sie deutlich günstiger sind. Und Fakt ist, nach der ganz allgemeinen Rechtsprechung auch vom BGH zigmal entschieden, der Versicherer muss nicht nur den Rechtsanwalt, sondern auch den Sachverständigen übernehmen. Und zwar einen, den ich selber auswähle.
Okay, super. Da sind wir direkt schon beim Thema. Das heißt, sollte man immer ein Sachverständigengutachten einholen?
Ja, da differenziert man tatsächlich auch in der Rechtsprechung zwischen einem totalen Bagatellschaden und einem Schaden, der dann auch ein Sachverständigengutachten rechtfertigt. Beim Bagatellschaden ist die Grenze, das schwankt so ein bisschen in den letzten Jahren, 750 bis 1000 Euro. Ja, wobei man inflationsbereinigt sagen muss, bei heutigen Kosten 1000 Euro dürfte jetzt so die Grenze sein, wo man dann auch ein Sachverständigengutachten rechtfertigt und dann auch bezahlt bekommt. Und da vielleicht auch noch an der Stelle der Hinweis, normal ist es so, dass jeder Sachverständige natürlich auch diese Bagatellgrenze kennt. Und ein guter Sachverständiger, und ich unterstelle mal, dass die meisten auch wissen, was sie tun, der würde in einer solchen Konstellation auch einfach nur eine sogenannte Schadenskalkulation, eine Reparaturkalkulation machen und kein richtiges Gutachten, was dann auch deutlich günstiger wäre und was auch ebenfalls von der Versicherung zu zahlen wäre.
Ach so, das heißt, bei Bagatellschäden könnte ich trotzdem mich an Sachverständigen wenden und der macht dann nur so eine Art kleinen Kostenvoranschlag, sage ich mal, Schadenskalkulation, die Kosten dafür trägt, die gegnerische Versicherung muss sie tragen und wenn es oberhalb der Bagatellgrenze von ca. 1000 Euro liegt, dann geht es an ein richtiges Gutachten mit Bildern und allem drum und dran.
Genau, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, denn wenn man sich mal vorstellt, ich mache jetzt einen Kostenvoranschlag bei meiner Werkstatt und repariere den Schaden auch bei der Werkstatt nach Maßgabe des Kostenvoranschlags, dann sind ja auch die Beweismittel weg. Wenn es dann im Nachhinein zum Streit kommt, war das jetzt alles so erforderlich oder nicht, dann wird die Versicherung sagen, natürlich sagt das die Werkstatt, die hat ein Eigeninteresse, die will ja Geld verdienen. Möglicherweise hat sie Bauteile noch eingebaut oder ausgetauscht, die gar nicht vom Schaden betroffen waren, sodass da immer so ein Geschmäckle dabei ist. Und wenn man so einen objektiven Sachverständigen im Boot hat, dann hat man den auch als Zeuge und da gibt es auch da kein Problem.
So, Oleg, so weit, so gut. Jetzt habe ich also das Sachverständigengutachten erhalten. Darf ich dann immer reparieren lassen oder gibt es Fälle, in denen du davon abrätst, eine Reparatur durchführen zu lassen?
Also hier muss man tatsächlich nach unterschiedlichen Fallgruppen differenzieren, denn die meisten werden es kennen, den Begriff wirtschaftlicher Totalschaden einerseits und dem gegenübergestellt der Reparaturschaden. Die Frage, ob wir jetzt einen wirtschaftlichen Totalschaden haben, das heißt, eine Reparatur macht keinen Sinn, lohnt sich nicht, oder aber ein Reparaturschaden, hängt wiederum dann maßgeblich von den Feststellungen der Sachverständigen ab. Die finden sich dann auch so in dem Gutachten wieder. Und da geht man hin und macht eine Vergleichsbetrachtung. Also man überlegt zum einen, wie hoch ist der sogenannte Reparaturaufwand? Mhm. Der setzt sich zusammen aus den Reparaturkosten an sich plus Wertminderung, dazu so gleich. Und auf der anderen Seite der Wiederbeschaffungsaufwand, der sich zusammensetzt aus dem Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert.
Okay, also nochmal Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert des Unfallfahrzeugs dann, ja?
Genau. Okay. Also bei der Wertminderung an sich ist es ja so, dass das Auto zwar nach den Reparaturkosten komplett instand gesetzt worden ist, aber es in der Rechtsprechung entwickelt wurde, dass ein Makel bei dem Fahrzeug verbleibt. Man kennt das ja auch, wenn man ein Fahrzeug als Gebrauchtwagen verkauft, dann muss man ja angeben, ob das ein Unfallwagen ist oder nicht. Obwohl das Auto vielleicht zu 100% wieder instand gesetzt worden ist, verbleibt dieser Makel und der hat einen bestimmten Vermögenswert, der dann von dem Sachverständigen auch in seinem Gutachten berücksichtigt wird. Und das ist ja dann zusammengenommen der Aufwand, den die Versicherung erbringen muss bei einem Reparaturschaden, also Reparaturkosten plus Wertminderung.
Okay, jetzt setze ich das also ins Verhältnis. Also Reparaturkosten plus Wertminderung auf der einen Seite, Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert auf der anderen Seite. Wo ist die Grenze erreicht, wo ich nicht mehr auf Kosten der gegnerischen Versicherung reparieren lassen darf?
Also die Grenze liegt im Ergebnis darin, dass man sagt, wenn die Reparaturkosten oberhalb des Wiederbeschaffungswertes liegen, dann haben wir einen wirtschaftlichen Totalschaden grundsätzlich. Ja. Davon gibt es aber eine Ausnahme und zwar immer dann, wenn die Reparaturkosten zwar drüber liegen, aber noch innerhalb von 30% über dem Wiederbeschaffungswert. Also jetzt mal beispielhaft ausgedrückt, wenn ich jetzt beispielsweise ein Fahrzeug habe, bei dem die Reparaturkosten bei 12.000 liegen, der Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs, also der Wert unmittelbar vor dem Unfall bei dem Fahrzeug lag bei 10.000, dann wäre ich eigentlich drüber.
Ja.
Aber es wäre noch erlaubt, das Fahrzeug tatsächlich instand zu setzen und zwar nach Maßgabe des Gutachtens. Also man darf da jetzt nicht irgendwie selbst dran rumschrauben oder es günstig machen, sondern dann sagt die Rechtsprechung, wenn es so ist, dass man drüber liegt innerhalb dieser 30%, dann darf man das Auto instand setzen, muss aber nach den Vorgaben des Gutachtens instand setzen lassen. Und die Idee dahinter ist einfach folgende, man muss sich nur vorstellen, jemand, der, weiß nicht, seit 30 Jahren das gleiche Auto fährt, vielleicht auch betagt ist, der ganz genau weiß, wo die Wehwehchen am Fahrzeug sind, der kommt unverschuldet in einen Verkehrsunfall und muss jetzt, nur weil es etwas höher ist von den Reparaturkosten, auf ein neues Fahrzeug umsteigen, umsatteln. Und das ist etwas, wo der BGH gesagt hat, dieses Integritätsinteresse an dem bestehenden Fahrzeug, das bewerten wir etwas höher und setzen da eine Grenze von 130%. An der Stelle vielleicht auch noch einen weiteren Beispielsfall, der das Ganze ein bisschen anschaulicher macht, arbeiten wir vielleicht auch mit konkreten Zahlen. Also angenommen, wir haben Reparaturkosten, die belaufen sich laut Gutachten auf 8.000 Euro. Der Wiederbeschaffungswert liegt laut Gutachten bei 8.100 Euro, also über den Reparaturkosten. Der Restwert wiederum, ebenfalls im Gutachten angegeben, liegt bei 2.000 Euro. Jetzt aus Sicht der Versicherer ist es ja klar, man würde auf Basis des Wiederbeschaffungsaufwandes regulieren, weil man dann die 8.100 Euro Wiederbeschaffungswert minus Restwert rechnet und müsste dann nur 5.900 Euro bezahlen. Gleichwohl ist es möglich, in der Konstellation fiktiv abzurechnen, das heißt auf Gutachtenbasis, und die Reparaturkosten laut Gutachten in Höhe von 8.000 Euro zu fordern, sind natürlich nur Nettobeträge in der Konstellation, weil wir ja keine Rechnung dann vorlegen. Voraussetzung dafür ist aber noch darüber hinaus, dass das Fahrzeug zum einen fahrbereit und verkehrssicher sein muss. Das kann es auch nach dem Unfall sein, gegebenenfalls mittels Notreparatur. Und dass das Fahrzeug für mindestens 6 Monate weiter gehalten werden muss. Also dass das Fahrzeug nicht veräußert werden darf in diesem Zeitraum. Und das funktioniert typischerweise so, dass man nach 6 Monaten dann auch entweder einen aktuellen Fahrzeugschein oder ein Foto von dem Fahrzeug, wie es dann noch mit dem Kennzeichen versehen ist, der Versicherung zuschickt, und dann ist der Nachweis in der Regel auch erbracht. Also da hatte ich noch nie einen Fall, dass danach gefragt wurde.
Also ich halte für mich mal zum Verständnis fest. Wir haben einen Fall, wo die Reparaturkosten, die Netto-Reparaturkosten noch knapp unterhalb des Wiederbeschaffungswertes des Fahrzeugs liegen. Und in dem Fall muss ich mir in der Vergleichsberechnung vom Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges nicht noch den Restwert des Fahrzeugs abziehen lassen, sondern kann ohne Berücksichtigung des Restwertes des Fahrzeugs einfach den Vergleich nehmen, Reparaturkosten kontra Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges. Und wenn die Reparaturkosten auch nur geringfügig unter dem Wiederbeschaffungswert liegen und ich nutze das Fahrzeug weiter, dann ist das die einzige Grundlage für den Vergleich. Ich muss mir den Restwert meines Fahrzeugs in der Vergleichsberechnung nicht abziehen lassen.
Genau, das ist genauso richtig. Die Betrachtung des Restwerts, die spielt halt nur eine Rolle in der Konstellation wie hier, weil man hier zusätzlich noch das Fahrzeug 6 Monate weiter nutzen muss. Wenn jetzt die Reparaturkosten unterhalb des Wiederbeschaffungsaufwandes wären, also Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwerts, dann könntest du das Fahrzeug reparieren lassen und direkt veräußern. Dann bräuchtest du diese Haltedauer nicht. Deshalb die Besonderheit jetzt hier in der Konstellation.
Okay, Oleg, was ich für mich jetzt wirklich als verkehrsrechtlicher Laie daraus nehme, ist, dass die Schadensberechnung beim Verkehrsunfall relativ komplex ist und dass man da vieles richtig, aber auch vieles falsch machen kann, und dass es allein aus dem Grund, du hattest es schon gesagt, wirklich wichtig ist, zum Anwalt zu gehen. Kommen wir vielleicht noch zum weiteren Schlenker. Wir reden immer von Reparaturkosten. Jetzt habe ich das selber schon erlebt, dass ein Sachverständigengutachten vorliegt. Und die gegnerische Versicherung sagt dann, ja, das mag der Reparaturaufwand laut Sachverständigengutachten sein, aber wir haben hier die Werkstatt XY, die das Ganze viel billiger macht als im Gutachten angegeben. Muss ich mich darauf einlassen?
Ja, also diese Problematik spielt ganz häufig eine Rolle, wenn man fiktiv, also auf Gutachtenbasis abrechnet. Das muss man sich so vorstellen, das Gutachten wird dann an die gegnerische Versicherung versandt. Diese prüft das gar nicht selbst, sondern das ist jetzt bei allen Versicherern im Prinzip outgesourced. Das geht dann an so Prüforganisationen und die prüfen nach Vorgabe der Versicherung und sagen dann im Ergebnis, ah, wir haben hier eine günstigere Referenzwerkstatt, die hat günstigere Verrechnungssätze, die hat eine eigene Lackiererei, dann stehen keine Verbringungskosten und so weiter und so fort. Und dann wird die Berechnung des Sachverständigen auf dem Papier runtergekürzt und dementsprechend kriegt dann der Geschädigte einen deutlich reduzierteren Betrag. Hierzu muss man sagen, ein solcher Verweis ist grundsätzlich denkbar und möglich, allerdings nur dann, wenn das Fahrzeug, das beschädigte Fahrzeug, älter als 3 Jahre ist oder wenn das Fahrzeug nicht Scheckheft gepflegt, aber trotzdem älter als 3 Jahre ist. Ja, und das hat halt einfach die Bewandtnis. Bei Fahrzeugen, die jünger als 3 Jahre sind, da besteht meistens noch irgendwo eine Garantie, und die Garantiebedingungen sehen vor, dass man in einer markengebundenen Vertragswerkstatt das Fahrzeug instand setzt oder repariert und wartet. Und der Punkt der Scheckheft gepflegten Fahrzeuge ist einfach der, dass man bei einem Scheckheft gepflegten Fahrzeug auf dem Gebrauchtwagenmarkt einen höheren Erlös erzielen kann. Man muss sich das nur so vorstellen, 2 identische Fahrzeuge nebeneinander gestellt, alle unfallfrei, gleiche Laufleistung, das eine ist Scheckheft gepflegt, das andere nicht. Da ist einfach der Marktpreis bei dem Scheckheft gepflegten Fahrzeug höher, weil da quasi die Vermutung mitschwingt, naja, wenn das immer in einer markengebundenen Vertragswerkstatt instand gesetzt worden ist, dann wurden auch die Intervalle eingehalten und dann gibt es da einfach einen höheren Vertrauensvorsprung, der bepreist wird.
Gut, aber dieser Verweis der Versicherung unter bestimmten Voraussetzungen auf eine
günstigere Reparaturmöglichkeit. Der funktioniert nur bei der fiktiven Abrechnung. Das heißt also, wenn ich einfach auf Gutachtenbasis abrechne, oder funktioniert der auch, wenn ich wirklich mein Fahrzeug in der Werkstatt meines Vertrauens tatsächlich reparieren lassen will nach Sachverständigengutachten, kann die Versicherung dann immer noch kommen und sagen, ja, das mag ja sein, dass du es wirklich reparierst, aber wir haben hier eben immer noch eine günstigere Werkstatt, meinetwegen eine Stunde entfernt oder sowas. Muss ich mich darauf einlassen?
Nein, musst du nicht. Und da kommt auch die große Bedeutung eines Sachverständigengutachtens ins Spiel, die auch bei vielen Entscheidungen eine Rolle spielt. Und zwar ist es auch der sogenannte Vertrauensgrundsatz. Ich als Geschädigter, als Laie, habe ja gar keine Ahnung über irgendwelche Stundenverrechnungssätze oder über irgendwelche Reparaturwege und Kalkulationen. Ich wende mich deshalb an einen Sachverständigen. Und wenn der Sachverständige in seinem Gutachten Stundenverrechnungssätze ansetzt, ich auf dieser Basis dann die Werkstatt beauftrage und die das Auto instand setzt, dann kann mir später die Versicherung nichts sagen und das war aber zu teuer.
Okay, sehr gut. Wunderbar, wissen wir das auch. Wir haben noch einen weiteren Punkt beim Verkehrsunfall. Jetzt ist mein Fahrzeug in der Werkstatt, ich lasse es wirklich reparieren. Und dann ist wieder die Frage, ja, kann ich einen Mietwagen in Anspruch nehmen? Oder wir haben auch immer wieder gehört, Nutzungsausfallschaden. Wie sieht es damit aus?
Ja, das ist vom Grundsatz her so, dass natürlich in dem Moment, wo ich das Fahrzeug nach dem Unfall nicht nutzen kann, und das muss gar nicht die Reparaturdauer sein, sondern das Fahrzeug wird beispielsweise nach dem Unfall abgeschleppt, weil es nicht fahrbereit ist, dann habe ich ab dem Zeitpunkt natürlich nicht mehr die Möglichkeit, mein Fahrzeug so zu nutzen. Also dieser Gebrauchsvorteil, ja, die Mobilität eines Fahrzeugs, die wird mir genommen. Und da ist es natürlich so, dass man als Geschädigter so zu stellen ist, als wenn das Schadensereignis nicht eingetreten wäre. Das heißt, man wäre weiterhin mobil. Insoweit hat man natürlich auch einen Anspruch auf einen Mietwagen, der von der Versicherung dann auch übernommen werden muss. Das Problem bei dem Mietwagen jedoch wiederum ist, und auch da ist die Kasuistik in der Rechtsprechung sehr diffizil und für einen Laien nicht überschaubar, ist, dass man da beispielsweise auf einen Mietwagen achten sollte, der eine Mietwagenklasse unter dem eigenen Fahrzeug ist, wenn man nicht auf irgendwelchen Kosten sitzen bleiben will. Denn das Argument dabei ist, also angenommen, du fährst einen Passat, hast einen Verkehrsunfall und würdest dir dann einen gleichen Passat holen mit der gleichen Motorleistung, dann wird der Versicherer sagen, ist ja schön und gut, das stimmt, das ist das gleiche Fahrzeugmodell, alles super, aber das Fahrzeug war ja jetzt irgendwie 10 Tage in der Werkstatt, das heißt, es wurde 10 Tage nicht bewegt, du hast damit im Prinzip erspart den Verschleiß an Bremsen, an Motorlaufleistung etc. pp. Und dieser Vorteil, den du dadurch bekommst, den machen wir damit geltend, dass wir einen 10%igen Abschlag von den Mietwagenkosten vornehmen, auf den du dann sitzen bleibst.
Okay.
Und um das quasi zu kompensieren, sagt man im Ergebnis eine Mietwagenklasse drunter, dann hat man quasi das gleiche Niveau erreicht und das ist dann so eine Milchmädchenrechnung, die akzeptiert wird.
Super, gut. Alternative ist ja dann der Nutzungsausfallschaden und da gibt es irgendwelche Tabellen dann zu dem Thema, ne?
Ja, das ist eher noch im Problem der Mietwagenkosten angesiedelt. Also die Frage, mache ich überhaupt Nutzungsausfall geltend oder Mietwagenkosten, die stellt sich bei einigen, aber nicht bei allen. Soweit ich auf ein anderes Fahrzeug zurückgreifen kann im Verwandten- oder Bekanntenkreis, ja, oder weil ich mir das Ganze so disponiere, dass ich dann im Urlaub bin, wenn das Fahrzeug repariert wird, dann empfehle ich natürlich immer die Nutzungsausfallentschädigung, weil das ist der Betrag, der einem zugutekommt, der bei einem verbleibt. Und die Höhe wiederum, da gebe ich dir recht, die entnimmt man aus Tabellen, die findet sich aber auch wiederum in dem vorbenannten Gutachten des Sachverständigen. Und im Vergleich zu den Mietwagenkosten hat man da natürlich nicht die Diskussion, ob und in welcher Höhe die Mietwagenkosten erstattet werden. Denn das ist eines der größten Streitpunkte bei der Schadensregulierung.
Okay.
Und weshalb das ein Problem ist, ist einfach die Tatsache, dass man hier verschiedene Maßstäbe ansetzt. Es gibt da so verschiedene Mietpreisspiegel, so muss man sich das vorstellen. Das sind Sammlungen von verschiedenen Postleitzahlbezirken, die dann aufgrund von Erhebungen für verschiedene Fahrzeuge und Zeiträume bestimmte Mietwagenkosten als ortsüblichen angemessen festlegen.
Jetzt hat man das. Sind die immer neutral? Ich kenne das auch aus anderen Bereichen, dass die deutsche Versicherungswirtschaft ja sehr rege ist. wenn es darum gilt, Sachverständige und sonstige Veröffentlichungen halt für sich zu gewinnen. Und dann sind das eben manchmal so aus meiner Sicht leicht geschönte Darstellungen des angeblich objektiven Sachverhalts. Und deswegen gibt es sowas dann auch, so Mietpreisspiegel, die stark versicherungsgetönt sind, oder?
Ja, genau. Also wir haben ja zum einen, wir können ja die Player benennen, zum einen haben wir den schwache Mietpreisspiegel. Und auf der anderen Seite den Fraunhofer Mietpreisspiegel. Der letzte ist wiederum tatsächlich eine Erhebung gewesen, die von der Versicherungswirtschaft damals in Auftrag gegeben worden ist. Jetzt nachblickend betrachtet muss man sagen, nicht ganz ohne Grund, denn der schwache Mietpreisspiegel entstand dergestalt, dass man Formblätter jedes Jahr an die verschiedenen Vermietungsgesellschaften versandt hatte, die wiederum wussten, was sie dort eintragen, findet sich in dieser Tabelle wieder. Also haben die tatsächlich eher dazu geneigt, höhere Preise anzusetzen, die jetzt im freien Markt so gar nicht auch abgerufen und von den Kunden verlangt wurden.
Okay.
Und das hat man erkannt und hat dann Fraunhofer Institut beauftragt, dann diesen anderen Mietpreisspiegel zu erheben, der wiederum aber in eine gänzlich andere Richtung geht, sodass da die Mietpreise tatsächlich eher günstiger ausfallen, als es dem Markt gerecht wird. Weil man ja nie verkennen darf, die Anmietsituation nach einem Verkehrsunfall ist immer eine individuelle, weil nie gesagt werden kann, ob in dem regionalen Umkreis tatsächlich das betreffende Fahrzeug verfügbar war. Das kann sich ja vielleicht bei einer anonymen Anfrage irgendwann mal per Telefon oder Internet ganz anders darstellen.
Ja, und super. Was mache ich dann als Geschädigter? Ich habe also eine Liste, die tendenziell zu hoch ist, eine Liste, die tendenziell möglicherweise zu niedrig ist.
Genau. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt. Die Rechtsprechung kann nämlich jetzt differenziert unterscheiden. Entweder die sagt, die schwache Liste ist in Ordnung und dann wird man den Preis auch bekommen und bezahlt bekommen. Mhm. Oder aber die sagt, ne, die ist zu teuer, wir berufen uns auf das Fraunhofer-Institut. Oder aber die sagt, ich kombiniere einfach beide und mache einen Median und sagt, dann nennt das Ganze Fracke. Ja, das ist eine Kombination aus beiden Listen.
Und, super, und ist das wirklich so, als wird verwendet, ja,
Fracke. Ja, und dann hat man natürlich die Situation auch aus Sicht des Anwalts, ja, an welchen Tatrichter kommt man, wie entscheidet der, wie ist da die Rechtsprechung im betreffenden OLG-Bezirk? Also da siehst du ja auch dann im Prinzip den Bedarf, Beratungsbedarf, den der Geschädigte hat. Und zum anderen bleibt es bei einem Prozessrisiko, sodass ich dann auch deshalb dazu tendiere, diese ganze Arbeit oder diese Problematik dem Mandanten abzunehmen und ihm Nutzungsausfall empfehle. Aber wenn er keine andere Möglichkeit hat, ja, und auf einen Mietwagen angewiesen ist und er möchte das BGH-konform machen, dann müsste er streng genommen hingehen und sich drei Vergleichsangebote einholen, dies entsprechend dokumentieren und sich dann für das günstigste Angebot entscheiden. Wenn er das schafft und das dann auch vorlegen und beweisen kann, dann muss der Versicherer den Preis übernehmen. Da gibt es gar kein Vertun. Aber diesen Aufwand, den betreibt keiner, weil er es einfach nicht besser weiß in der Unfallsituation.
Kann der Anwalt das sonst vorab mit der Versicherung auch klären?
Ja, genau. Also die Versicherer, die arbeiten ja auch da nicht nur mit den Sachverständigen, sondern auch mit Vermietungsgesellschaften zusammen. Und da kann man auch als Anwalt darauf hinwirken, dass dann ein entsprechendes Fahrzeug vermittelt wird. So ist es mehr oder weniger eine Win-Win-Situation, da einerseits davon ausgegangen werden kann, dass auch die Kosten übernommen werden. Ansonsten wird sich der Versicherer widersprüchlich verhalten. Und zum anderen auch der Notsituation Rechnung getragen wird, dass man dann kurzfristig mobil ist.
Okay, setzt aber wieder voraus, dass das ein Anwalt macht, weil es ansonsten schwierig wird. Man selber weiß ja in der Regel gar nicht, was einem zustünde, wo die Eckpunkte sind für so eine mögliche Verhandlung und die Preisbildung, also was ist noch angemessen, was kann ich mit dem Versicherer aushandeln, das macht richtigerweise dann der Anwalt dann.
Ne? Ja, genau.
Oleg, okay, jetzt haben wir darüber gesprochen. Mietwagenkosten, Nutzungsausfall, Pro und Contra. Für mich ist dann auch die Frage, im Reparaturfall oder auch im Nicht-Reparaturfall, für wie lange bekomme ich das denn?
Das ist eine gute Frage, denn tatsächlich hängt das wiederum von dem Gutachten ab. Also wenn wir zu dem Reparaturschaden kommen, dann steht in einem Gutachten auch immer die voraussichtliche Reparaturdauer drin. 5 Werktage oder 3 Werktage. Ja, gleichzeitig wäre es natürlich so, bei einem wirtschaftlichen Totalschaden, wo keine Reparatur stattfindet, da steht im Gutachten zum einen drin, ob das Fahrzeug bei der Begutachtung verkehrssicher bzw. fahrbereit war. Wenn das nicht der Fall ist, dann ab dem Unfallzeitpunkt bis, und dann der zweite Aspekt, der im Gutachten drin steht, die sogenannte Wiederbeschaffungsdauer. Das heißt, im Sachverständigengutachten steht drin, wie lange es dauert, bis ein vergleichbares Fahrzeug auf dem Gebrauchtwagenmarkt wieder beschafft werden kann. Und das sind in der Regel 12 bis 14 Kalendertage.
Okay, jetzt will ich das Fahrzeug weder reparieren lassen, noch schaffe ich mir ein neues an. Kriege ich dann trotzdem einen Nutzungsausfall?
Nein, das geht tatsächlich nicht. Also den Nutzungsausfall, genauso auch die Mietwagenkosten im Übrigen, die kann man nicht fiktiv abrechnen.
Ah, okay. Und ich muss dann praktisch gegenüber der Versicherung nochmal nachweisen, dass ich mir ein neues Auto gekauft habe oder alternativ, dass mein Fahrzeug repariert wurde. Dann mache ich es ja sowieso über die Reparaturkosten dann.
Genau, bei einer Reparatur schickt man ja dann meistens die Rechnung, weil man ja dann auch noch die Umsatzsteuer etc. erstattet bekommt. Und bei der Wiederbeschaffung ist es in der Regel dann die Kopie vom neuen Fahrzeugschein und dann der Kaufvertrag.
Okay, ich habe noch eine Frage, vielleicht auch leicht aus eigenem Interesse. Jetzt nehmen wir mal an, ich hätte einen Oldtimer. Und der ist in einen Verkehrsunfall verwickelt, unverschuldet und muss repariert werden. Jetzt müssen die Ersatzteile aber aus den USA zum Beispiel beigeschafft werden. Das dauert einen Ticken länger, vorsichtig gesagt, als wenn ich das hier in Deutschland beschaffen könnte. Kriege ich dann auch für eine lange Dauer dann Nutzungsausfall oder Mietwagenkosten?
Auch in der Konstellation sicherlich keine unbegründete Frage, denn im Gutachten selbst für die Reparaturdauer beispielsweise wird vielleicht tatsächlich drinstehen 5 Tage oder 6 Werktage. Aber bei der Problematik der Ersatzteillieferung ist es ja so, dass diese auf dem Containerschiff verfrachtet werden und das teilweise Wochen dauern kann.
Wenn es nicht im Suezkanal noch hängen bleibt.
Genau. Und in einer solchen Konstellation ist es tatsächlich so, dass auch da die Versicherung diese Kosten übernehmen muss. Also die Mietwagenkosten bzw. die Nutzungsausfallentschädigung für die längere Dauer. Hier wird von den Versicherern dann ein sogenannter Reparaturablaufplan verlangt, den die Werkstatt dann erstellt. Da wird dokumentiert, wann die Teile bestellt worden sind, wann die geliefert wurden. Und diese Dauer, ja, das ist das sogenannte Werkstattrisiko, was man nicht als Geschädigter tragen muss, sondern was im Prinzip in die Risikosphäre des Versicherers fällt und er damit dann die Kosten damit übernimmt.
Macht ja auch Sinn, ich habe es ja nicht kaputt gemacht.
Genau.
Oleg, jetzt haben wir uns intensiv mit Reparaturschäden, Reparaturkosten, Nutzungsausfallentschädigung und Mietwagenkosten beschäftigt. Wie sieht's aus mit weiteren möglichen Schadenspositionen? Woran muss ich noch denken?
Es gibt eine Vielzahl von Schadenspositionen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, weil man es nicht besser weiß. Teilweise sind es natürlich dann auch vom Einzelfall abhängige Schadenspositionen. Aber so wäre beispielsweise zu denken an sogenannte Unfallkostenpauschalen. Ja, das ist im Prinzip eine Pauschale, das sind 25 bis 30 Euro, die dann gezahlt werden müssen. Einfach nur dafür, dass man rumtelefonieren musste, sich um die Sache kümmern musste. Und das ist etwas, was die Versicherung von sich aus, ja, wenn man jetzt das Ganze nicht aktiv geltend macht, nicht einfach so mal auszahlen würde. Ja. Und das sind Beispiele für eine Vielzahl von Schäden. Auch Ab- und Anmeldekosten bei einem wirtschaftlichen Totalschaden. Da müsste man ja genauso zur Zulassungsstelle das alte Fahrzeug abmelden, das neue anmelden. Das sind so Positionen, die gerne mal vergessen werden. Und wenn man da nicht geschulten Blick drauf wirft, fällt das natürlich auch nicht so auf. Und da sparen die Versicherer natürlich viel Geld, was wiederum dann auch ein Grund dafür ist, weshalb man das anwaltlich betreuen lassen sollte.
Okay, kann ich auch einen eigenen Zeitaufwand so für die Unfallschadensabwicklung sozusagen geltend machen? Das heißt, ich muss ja zum Anwalt fahren, wende dafür meine Zeit auf, muss vielleicht zur Zulassungsstelle noch fahren. Kann ich das auch geltend machen?
Nein, leider nicht. Das ist tatsächlich Privatvergnügen, so blöd das auch klingt, das ist letztendlich auch der Grund, weshalb es erst recht Sinn macht. Denn gerade bei einem Schaden, der ganz klar von dem Unfallgegner verschuldet ist, sollte man das Ganze über einen Anwalt regulieren lassen, weil man ja dann die eigene Zeit nicht dafür aufwenden muss und gewährleistet ist, dass man sämtliche Schadensersatzansprüche durchsetzen kann.
Ja klar, und die Kosten des Anwalts übernimmt im Gegensatz zum eigenen Zeitaufwand dann die gegnerische Versicherung.
Richtig.
Oleg, um die Sache ganz rund zu machen, wir haben jetzt also die Sachschäden am Fahrzeug haben wir abgehandelt. Jetzt ist es aber bei Verkehrsunfällen ja auch oft so, dass man selbst verletzt wird. Mindestens mal das berühmt-berüchtigte Schleudertrauma, manchmal leider auch viel schwerer. Kannst du dazu noch einen Tipp geben vielleicht?
Also bei Verletzungen nach so einem Verkehrsunfall ist es natürlich wichtig und richtig, dass man sich da ärztlich untersuchen lässt und im Rahmen der ärztlichen Untersuchung zugleich natürlich auch den Unfallschaden, also beziehungsweise die Verletzungsfolgen, damit dokumentiert werden. Und wenn der verletzungsbedingte Schaden dann auskuriert ist, ist es auch richtig, wenn man sich dann zum Schluss abschließend zum Arzt begibt, damit auch festgestellt werden kann, ob die Verletzungen abgeheilt sind oder ob es da vielleicht sogar irgendwelche Folgeschäden oder Dauerschäden geben könnte. Und dieser Zeitraum, der würde dann entsprechend auch dann dokumentiert werden. Und das macht es leichter, dann bei der Versicherung Schadensersatzansprüche in Form von einem Schmerzensgeld geltend zu machen.
Ja klar, weil die auch immer davon abhängen, unter anderem, wie lange habe ich gelitten. Und wenn ich zum Beispiel jetzt ein Schleudertrauma habe, also in Anführungsstrichen nur Nackenschmerzen, Kopfschmerzen und gehe zum Arzt und er sagt, naja, das kann ein paar Tage dauern oder vielleicht sogar eine Woche dauern, schreibt mich dann krank. Und danach ist es so, dass ich noch eine weitere Woche noch Schmerzen habe. Die taucht dann aber in dem ersten ärztlichen Attest gar nicht mehr auf. Ne? Wenn ich dann also nicht noch sozusagen eine Abschlussuntersuchung dranhänge, wo der Arzt mir dann bescheinigt, ja, er hat insgesamt nicht nur eine Woche, sondern zwei Wochen drunter gelitten, dann würde diese zweite Woche bei der Schmerzensgeldbemessung unter den Tisch fallen. Ne?
Ja, so ist es.
Okay, super. Oleg, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns zum praktischen Leben, Verkehrsunfällen, viele erhellende Einsichten gewährt hast.
Bitte komm wieder.
Darauf kannst du dich verlassen, Georg. War auch mir wieder eine große Freude.
Und was haben wir heute alles gelernt?
Wir haben heute unter anderem gelernt, dass man bei Verkehrsunfällen, die ein Fall für die eigene Kaskoversicherung sein könnten, immer die Polizei rufen muss und dass das auch für Fälle gilt, in denen man mit einem Mietwagen unterwegs ist. Weiter haben wir gelernt, dass wir in bestimmten Fällen gegenüber der gegnerischen Versicherung einen Anspruch auf Erstattung der Reparaturkosten haben können, selbst wenn diese über dem kalkulierten Zeitwert des Fahrzeugs liegen. Wir haben erfahren, was bei Mietwagenkosten und Nutzungsausfall zu beachten ist und dass man nach einer Verletzung bei einem Verkehrsunfall immer zum Arzt gehen muss. Und ich denke, auch das ist wirklich deutlich geworden. Bei einem Verkehrsunfall, bei dem die Gegenseite ganz oder teilweise die Schuld trägt, sollte man sich nicht auf die vermeintlich freundliche gegnerische Versicherung verlassen, sondern immer zu einem Anwalt gehen.
Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt. Lehrreiches und manchmal auch Kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts.
Heute ein in jeder Hinsicht brandheißer Fall, den das Oberlandesgericht Koblenz erst im April 2021 entschieden hat. Hier kommt der Sachverhalt. Adele, die erste Protagonistin unseres Falles, war Ende des Jahres 2019 an einer Lungenentzündung erkrankt und musste in ihrem Wohnhaus das Bett hüten. Sie war auch schon etwas älter. Horst Ludwig, der Sohn von Adele, kümmerte sich gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Ute rührend um Adele. Anlässlich eines dieser pflegerischen Krankenbesuche räumte Ute pflichtschuldigst im Zimmer von Adele auf, die gerade schlief. Auf dem Nachttisch von Adele fand sich ein Haufen benutzter Papiertaschentücher, was in Zusammenhang mit einer Lungenentzündung kein besonders appetitlicher Anblick war. Dennoch überwand sich Ute, packte mit spitzen Fingern den Haufen Papiertaschentücher und warf ihn in den Zimmerofen. Ja, Sie schließen richtig, es war Winter. Als Adele erwachte, erwartete Ute nicht unbedingt sofort umgehenden großen Dank für ihre Tätigkeiten. Was sie jedoch in keiner Weise erwartete, dass sie sich nach einiger Zeit vor dem Oberlandesgericht Koblenz als Beklagte eines Verfahrens von Adele wiederfand. Was war passiert? Nun, in Zusammenhang mit dem Umstand, dass Adele schon etwas betagter war und in Zusammenhang mit dem weiteren Umstand, dass Fluorzahncremes früher noch nicht verbreitet waren, befand sich Adele nicht mehr im Vollbesitz ihrer Zähne. Sie trug eine sehr wertige Prothese, die sie allerdings immer ablegte, wenn sie sich zum Schlafen legte. Sie ahnen, was kommt. Die Zahnprothese befand sich unter dem Stapel gebrauchter Papiertaschentücher auf dem Nachttisch von Adele und war zusammen mit dem Stapel der Papiertaschentücher von Ute in den Heizofen befördert worden. Schaden 11.833,42 Euro. Wie schon die erste Instanz, das Landgericht Koblenz, so wies jetzt auch das Oberlandesgericht Koblenz allerdings die Klage von Adele gegen Ute ab. Mit welcher Begründung? Nun, es genügt ganz allgemein für einen Schadensersatzanspruch nicht, dass ein Gegenstand beschädigt worden ist. Vielmehr muss demjenigen, der die Beschädigung begangen hat, auch ein Verschulden zur Last fallen. Also mindestens mal Fahrlässigkeit. Fahrlässigkeit heißt auf Deutsch, man hat es nicht extra, also vorsätzlich mit Absicht getan, sondern nur versehentlich. Trotzdem hätte man es bei gehöriger Sorgfaltsanspannung, wie die Gerichte sagen, vermeiden können.
Das Oberlandesgericht Koblenz kam hier zum Ergebnis, dass noch nicht einmal eine leichte Fahrlässigkeit von Ute vorlag. Ute habe weder gewusst, dass sich unter den benutzten Taschentüchern der in ein Papiertuch gewickelte Zahnersatz befand, noch habe sie dies erkennen können oder müssen, als sie die Taschentücher im Paket aufnahm und in den Kohleofen warf. Auch sei es Ute in der konkreten Situation in keiner Weise vorzuwerfen, dass sie den Stapel benutzter Papiertüchen, Taschentücher nicht nochmals sorgfältig durchsucht hatte, bevor sie ihn in den Kohleofen warf. Es habe für Ute auch keinerlei Hinweise auf einen möglicherweise versteckten Zahnersatz im Papiertaschentuchhaufen gegeben. Ein Verschulden von Ute, so das Oberlandesgericht, könne auch nicht darin gesehen werden, dass sie den Papiertaschentuchhaufen im Kohleofen verbrannt hat. Vielmehr sei dies in der konkreten Situation sogar besonders umsichtig gewesen. Durch das Verbrennen seien die mit Krankheitserregern belasteten Taschentücher vielmehr effektiv beseitigt und die Keimbelastung verringert bzw. aufgehoben worden. Ergebnis: Zahnersatz zerstört, und das gleiche gilt wohl auch für die Beziehung zur Schwiegertochter. Das war der Podcast für heute. Haben Sie gemerkt, dass wir ein besonderes Jubiläum gefeiert haben? Im Gegensatz zu vielen Boxern haben wir Runde 12 mit harter Rechte unbeschadet überstanden. Und jetzt sogar schon die 13. Runde. Mir war auch die 13. Runde eine besondere Freude. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Über Anregungen und Kritik freue ich mich wie immer unter harterechte@wohlleben-partner.de. Und wir hören uns gerne wieder am 15. Juni in Runde 14 zum Thema die betriebsbedingte Kündigung. Bis dahin, machen Sie es gut und genießen Sie ein bestmögliches Wetter. Das war Harte Rechte, der Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte.